Ja, zuerst noch eine Ansage. Am nächsten Sonntag ist der Bruder Jakob Janssen vom Missionswerk Friedensbote hier im Gottesdienst und wird die Predigt halten. Und ich gehe auch davon aus, dass er schon am Samstag hier ist und, wenn ihr einverstanden seid, auch die russische Bibelstunde gestalten wird. Ich habe ihn noch nicht erreicht, aber ich denke, er ist darauf vorbereitet. Aber jetzt zur Predigt. Wir sind in der Apostelgeschichte am Ende der dritten Missionsreise. Paulus kehrt zurück und bevor er ankommt, zeigt ihm dieser Prophet Agabus ganz eindrücklich, was Paulus in Jerusalem erwarten würde. Und er antwortete auf die Reaktion seiner Begleiter: Was tut ihr da, dass ihr weint und mir das Herz bricht? Ich bin bereit, mich in Jerusalem nicht nur binden zu lassen, sondern auch zu sterben für den Namen des Herrn. Ja, das um den Punkt, um seine Bereitschaft zu leiden, ging es um die Predigt am letzten Sonntag. Also Paulus geht trotzdem dorthin, auch in dem Bewusstsein, was ihn dort erwarten würde. Und als er dort ankommt, trifft er aber zuerst auf eine ganz andere Herausforderung, dass nämlich die Einheit der Gemeinde dort in Gefahr war. Und Paulus nahm diese Herausforderung sehr ernst und er setzte alles daran, um eine Gefährdung der Einheit abzuwenden. Ja, und das ist das Thema heute, Kennzeichen eines Jüngers, Liebe zur Einheit. Und das können wir heute am Handeln des Paulus studieren. Zur Einheit der Gemeinde sagte einmal Spurgeon: Unser Heiland ist aufgefahren in die Höhe und hat Gaben für die Menschen empfangen, damit der Leib Christi erbaut werde. Manche der alten römischen Mauern sind mit so vortrefflichem Mörtel verbunden, dass es fast unmöglich ist, einen Stein von dem anderen zu trennen. Ja, die ganze Steinmasse ist so in Zement gebettet und zu einem Felsen verdichtet, dass man oft einen Stein nicht von dem anderen unterscheiden kann. Wohl der Gemeinde, die so aufgebaut ist, wo jedes Glied nicht nur für die eigene Wohlfahrt, sondern für das Wohlergehen aller sorgt. Wo, wenn sich ein Glied freut, sich alle mitfreuen. Wo, wenn ein Glied Schmerz empfindet, alle anderen mittrauern. Wo man der Gebundenen als der Mitgebundenen gedenkt und derer, die Trübsal leiden. Aber ach, was sind etliche Gemeinden noch viel anderes als halb religiöse Clubs und rein äußerliche Zusammenkünfte? Sie haben die heilige Seele nicht in sich, die das Wesen der Einigkeit ist. Da ist kein Leben, das sie zusammenhält. Unser Leib würde bald auseinanderfallen und eine faule Waffe werden, wenn die Seele nicht darinnen wäre und wenn Christi Geist von einer Gemeinde fern ist. Dann muss der äußere Bau einer Gemeinde bald in Stücke zerfallen, denn wo kein Leben ist, da kann auch keine wahre Einheit sein. Spurgeon spricht hier von einer heiligen Seele, die das Wesen der Einigkeit ist. Einheit der Gemeinde ist keine nur äußere Einheit als Organisation, keine durch Kompromisse und Taktieren mühsam aufrechterhaltene Einheit auf der Grundlage des kleinsten gemeinsamen Nenners. Sie wird nicht durch das Fehlen von offen ausgetragenen Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen gekennzeichnet, sondern sie ist die vom Haupt der Gemeinde selbst geschaffene innere Einheit des geistlichen Organismus Gemeinde auf der Grundlage von Liebe und Wahrheit. Sie ist ein heiliges Gut, um das wir alle als Gemeindeglieder ringen müssen, dass wir wie ein empfindliches Pflänzchen umhegen und umsorgen sollen. Ja, in der heutigen Predigt soll es zum einen um die Frage gehen, wie handelte Paulus, um die Einheit der Gemeinde dort zu wahren, und zum anderen, was macht eigentlich wirkliche Einheit der Gemeinde aus? Und wie können wir die Einheit der Gemeinde wahren? Ich möchte jetzt dazu unseren heutigen Text lesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 21, ab Vers 17. Dort heißt es, als wir in Jerusalem angekommen waren, nahmen uns die Brüder mit Freuden auf. Am folgenden Tag aber ging Paulus mit uns zu Jakobus und alle Ältesten fanden sich ein. Und nachdem er sie begrüßt hatte, erzählte er alles bis ins Einzelne, was Gott unter den Heiden durch seinen Dienst getan hatte. Sie aber priesen den Herrn, als sie dies hörten, und sie sprachen zu ihm: Bruder, du siehst, welch große Zahl von Juden gläubig geworden ist, und alle sind Eiferer für das Gesetz. Es ist ihnen aber über dich berichtet worden, du würdest alle Juden, die unter den Heiden sind, den Abfall von Mose lehren und sagen, sie sollten ihre Kinder nicht beschneiden und nicht nach den Gebräuchen wandeln. Was ist nun zu tun? Auf jeden Fall muss die Menge zusammenkommen, denn sie werden hören, dass du gekommen bist. So tue nun, was wir dir sagen. Wir haben vier Männer, die ein Gelübde auf sich haben. Diese nimm zu dir, lass dich reinigen mit ihnen und trage die Kosten für sie, dass sie das Haupt scheren lassen. So können alle erkennen, dass nichts ist an dem, was über dich berichtet worden ist, sondern dass auch du ordentlich wandelst und das Gesetz hältst. Was aber die gläubig gewordenen Heiden betrifft, so haben wir geschrieben und angeordnet, dass sie von alledem nichts zu befolgen haben, sondern sich nur hüten sollen vor dem Götzenopfer und dem Blut und vor Erstickten und Unzucht. Dann nahm Paulus die Männer zu sich und ging am folgenden Tag, nachdem er sich hatte reinigen lassen, mit ihnen in den Tempel und kündigte die Erfüllung der Tage der Reinigung an, bis für jeden von ihnen das Opfer dargebracht werden sollte. Soweit der Text. Also als Paulus angekommen war, ging er sofort am nächsten Tag zu Jakobus, dem leiblichen Bruder unseres Herrn und damaligen Führer der Gemeinde, und zu den Ältesten. Er hatte sicher nach einer langen Reise ein großes Verlangen nach Gemeinschaft mit den Brüdern und natürlich das brennende Verlangen, von dem zu berichten, was er erlebt hatte. Es stellte sich heraus, dass in Jerusalem die Meinung kursierte, Paulus hätte auf seinen Reisen den Abfall von Mose gepredigt, weil er lehrte, dass die Beschneidung nicht mehr notwendig war. Dieses Gerücht wurde von den Gläubigen aufgegriffen, die, wie es hier im Text heißt, alle Eiferer für das Gesetz waren. Das heißt, die sich noch an die äußeren Dinge des Gesetzes hielten und deswegen in Unruhe versetzt wurden. Sie hielten ihn offensichtlich für jemand, der die heiligen Traditionen der Juden brach und sich deshalb außerhalb ihrer Gemeinschaft stellte. Und nachdem die Ältesten der Gemeinde das Handeln und Wirken Paulus gut hießen, war die Einheit der Gemeinde deswegen ernsthaft gefährdet. Was ist nun zu tun, lautet die Frage, die jetzt im Raum stand. Wir können uns vorstellen, dass jetzt hier eine schwierige Situation entstanden war. Auf der einen Seite Paulus mit dem, was er berichtet hat, und die Ältesten, die das nachvollziehen konnten, die das sehen konnten, dass hier wirklich Gott am Wirken war. Auf der anderen Seite ein großer Teil der Gläubigen in der Gemeinde, die offensichtlich der Meinung waren, dass Paulus auf diesen Reisen in seinem Wirken unter den Heiden das Gesetz des Mose, die jüdischen Traditionen in Frage gestellt hatte. Auf jeden Fall war es zwingend notwendig, dass vor der ganzen Gemeinde eine Klärung erfolgte und dass Paulus selbst Stellung bezog. Die Brüder machten nun folgenden, vielleicht etwas seltsam anmutenden Vorschlag. Das ist das, was wir hier in den Versen 23 und 24 lesen, wo sie zu ihm sagen, wir haben vier Männer, die ein Gelübde auf sich haben. Diese nimm zu dir, lass dich reinigen mit ihnen und trage die Kosten für sie, dass sie das Haupt scheren lassen. So können alle erkennen, dass nichts an dem ist, was über dich berichtet worden ist, sondern dass auch du ordentlich wandelst und das Gesetz hältst. Und sie hofften sich damit, dass Paulus die Gerüchte entkräften und seine Loyalität zum Gesetz des Mose damit unter Beweis stellen könnte. Gleichzeitig erklärten sie aber auch, dass für die gläubig gewordenen Heiden nach wie vor das gültig ist, was im sogenannten Apostelkonzil im Kapitel 15 beschlossen wurde und was wir hier im Vers 25 lesen. Ja, was hat es nun mit diesem Vorschlag der Ältesten auf sich? Vier Männer aus der Gemeinde hatten das sogenannte Nazirea-Gelübde abgelegt. Dieses Gelübde wird im 4. Mose im Kapitel 6 beschrieben. Jeder Mann und jede Frau konnte für eine bestimmte Zeit, aber mindestens für einen Monat oder für das ganze Leben, dieses Gelübde ablegen, um sich Gott besonders zu weihen und sich ihm zur Verfügung zu stellen. Dadurch hatten die Israeliten die Möglichkeit, auch wenn sie nicht vom Stamm Levi waren, im gewissen Sinn priesterlich, das heißt im Dienst für Gott geweiht, zu leben. Der Begriff Nazirea bedeutet wörtlich Weihe durch Absonderung. Die Bestimmungen dieses Gelübdes waren, sich von allen Produkten des Weinstocks zu enthalten, sich die Haare nicht zu schneiden und keine Leichen zu berühren. Das waren übrigens auch Bestimmungen, die in gleicher Form auch für die Hohenpriester galten. Interessant ist auch, dass das ungeschnittene Haar ein Symbol für das Diadem, also das Stirnschild der Hohenpriester war, auf dem die Inschrift stand, Heilig dem Herrn. Und wenn die Zeit des Gelübdes zu Ende ging, war das Scheren der Haare und das Darbringen bestimmter Opfer im Tempel vorgeschrieben. Paulus wurde nun aufgefordert, diese vier Brüder zu sich zu nehmen, sich reinigen zu lassen und die Kosten für die Tempelprozedur mit dem Scheren der Haare zu übernehmen. Warum sollte sich wohl Paulus im Sinne des Gesetzes jetzt reinigen lassen? Er war lange Zeit in heidnischen Gebieten unterwegs und hatte sich deshalb in den Augen derer, die für das Gesetz eiferten, verunreinigt. Er galt als rituell unrein und musste sich deshalb in ihren Augen reinigen lassen, bevor er an der Zeremonie im Tempel teilnehmen konnte. Die Kosten für das Scheren der Haare und die dargebrachten Opfer zu übernehmen, galt damals als ein Zeichen praktischer Barmherzigkeit. Dadurch sollte Paulus seine Loyalität gegenüber dem Gesetz unter Beweis stellen. Wie verhielt sich nun Paulus? Was mag wohl in ihm vorgegangen sein? Welche Gedanken hat er wohl bewegt? Auf der einen Seite sicher Fragen, habe ich es nötig, mich reinigen zu lassen? Habe ich es nötig, mich an diesem Ritual, einem Überbleibsel aus dem Alten Testament teilzunehmen? Ja, warum soll ich mich reinigen lassen? Und auf der anderen Seite, wenn er jetzt mitmachen würde, sicher die Frage, ist es nicht doch eine Anpassung, ist es nicht doch, dass ich mich dem Druck dieser gläubigen Juden beuge, ist es nicht menschliches Taktieren, um die Juden zu beruhigen, und verrate ich dabei selber nicht das, was ich gepredigt habe? Und wir sehen im Vers 26, dass sich Paulus dafür entschied, dem Vorschlag der Ältesten zu folgen. Da nahm Paulus die Männer zu sich und ging am folgenden Tag, nachdem er sich hatte reinigen lassen, mit ihnen in den Tempel und kündigte die Erfüllung der Tage der Reinigung an, bis für jeden von ihnen das Opfer dargebracht werden sollte. Und ich kann mir vorstellen, dass die Entscheidung von Paulus bei den damaligen Gläubigen auch nicht unumstritten war, und sie ist es auch bei den heutigen Gläubigen nicht. Eine Reihe von bibeltreuen Auslegern meinen, dass Paulus hier zu weit gegangen wäre, dass er hier dem Druck der Gesetzestreuen nachgegeben hätte. Aber betrachten wir einmal näher, was er eigentlich getan hatte und warum er es so getan hatte. Er hatte an einer Zeremonie teilgenommen, die nicht von den Pharisäern erfunden wurde, wie so viele andere Vorschriften und Rituale, sondern die aus dem Gesetz, aus dem Wort Gottes stammte. Und hatte auch auf der anderen Seite aber nie auch einen Zweifel daran gelassen, dass das Einhalten dieses Gesetzes kein Weg zur Errettung ist. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 13, Vers 39, wo er sagt, und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Mose nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen, also Jesus, jeder gerechtfertigt, der glaubt. Er selbst lehrte im Römerbrief, das Gesetz ist heilig und gerecht und gut und dass das Evangelium die Gnade, das Gesetz abgelöst hat und dass Jesus Christus das Gesetz nicht abgeschafft hat, sondern aufgerichtet und erfüllt hat. Aber dies wurde ihm als Feindschaft zum Gesetz ausgelegt. Letzte Frage, war es auf dieser Grundlage verkehrt, sich an Handlungen des Gesetzes zu beteiligen, wenn man sich die Gründe, seine Motive vor Augen stellt, die ihn dazu geführt haben mögen? Ja, was könnten diese Gründe gewesen sein? Ich denke, es war einfach sein starker Wunsch, seine innere Einheit und seine enge Verbundenheit mit seinen Geschwistern zu bewahren und dies auch ganz deutlich zu zeigen. Und ich möchte es an drei Punkten festmachen. Der erste, er folgte dem Rat der Männer, die für diese Gemeinde verantwortlich waren. Obwohl er als Apostel ihnen nicht unterstellt war, trug er dem Rechnung, dass es sich hier um Männer handelte, die Gott mit der Führung der Gemeinde betraut hatte, die den Heiligen Geist hatten und deshalb nicht aus Gutdünken und menschlicher Überlegung diesen Vorschlag machten. Er leistete deshalb diesen Ältesten Folge und sicher auch, um die Einheit der Gemeinde zu wahren. Ein zweiter Punkt. Die vier Männer hatten dieses Gelübde nach dem Gesetz getan, um sich Gott zu weihen und in dieser Zeit ein besonders hingegebenes Leben zu führen. Er sah auf diese Tatsache und weniger auf die Form als Gelübde. Er sah auf ihr Herz und weniger auf diese Zeremonie, von der er wusste, dass sie heilsgeschichtlich überholt war. Er hätte diese Brüder vor den Kopf gestoßen, wenn er wegen der alttestamentlichen Form an dieser Feier nicht teilgenommen hätte. Ihm war es wichtig, seine Verbundenheit mit ihnen und ihrem Wunsch, Gott ganz hingegeben zu dienen, durch seine Teilnahme an dieser Zeremonie zu demonstrieren. Und ein dritter Punkt. Paulus war es wichtig, die Einheit der Gemeinde zu wahren, indem er Rücksicht nahm auf den geistlichen Entwicklungsstand seiner Geschwister, ohne von der Lehre her falsche Kompromisse zu machen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier eine Übergangszeit zwischen Gesetz und Gnade haben, dass es hier zeitlich gesehen keinen scharfen Trennungspunkt, keinen klaren Schnitt gab, sondern fließende Übergänge. Selbst ein Mann wie Petrus hatte damit Probleme und so brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn viele gläubig gewordene Juden noch an den Formen des Gesetzes, die jahrhundertelang überliefert waren, hingen und deshalb anfällig für die Behauptung der orthodoxen Juden waren, Paulus würde den Abfall vom Gesetz lehren. Paulus wusste das und trug dem Rechnung. Er wäre theologisch im Recht gewesen und hätte sicher die Freiheit dazu gehabt zu sagen, ich habe es nicht nötig, mich reinigen zu lassen. Ich bin als wiedergeborener Christ frei vom Gesetz und ich brauche auch nicht an dieser überholten Zeremonie aus dem Alten Testament teilzunehmen. Aber er tat es nicht. Er hatte seine Geschwister vor Augen, die ihm lieb waren, die er schätzte und von denen er wusste, dass sie so einen Schritt nicht mitgehen könnten, dass sie sich vielleicht durch solch einen Schritt von der Gemeinde abwenden könnten. Deshalb verzichtete er auf seine Freiheit, auf die Ausübung seiner geistlichen Reife und stellte sich mit ihnen ganz bewusst auf eine Stufe, um sie dann von dort aus weiterführen zu können. Paulus tat hier das, was er in seinem Brief an die Korinther wie folgt beschrieb: Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz. Obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen. Damit ich gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Hier ist Paulus denen, die unter dem Gesetz waren, eine geworden, als wäre er unter dem Gesetz gewesen, nicht um sie zu retten, sondern um ein wichtiges Ziel zu erreichen, nämlich die Einheit der Gemeinde zu wahren. Den Gedanken, den Schwachen ein Schwacher zu sein, finden wir auch im Zusammenhang mit der Diskussion um den Genuss von Götzenopferfleisch, wenn Paulus die Ermahnung ausspricht im ersten Korintherbrief: Habt aber Acht, dass diese eure Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß wird. Oder sinngemäß auch im Römerbrief, Römer 14, 21. Es ist gut, wenn du kein Fleisch isst und keinen Wein trinkst, noch sonst etwas tust, woran dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nehmen oder schwach werden könnte. Was wir hier hören, ist ein Schlüssel zur Einheit der Gemeinde. Eine demütige Haltung, die Rücksicht auf den anderen nimmt, auf die eigenen Rechte und Freiheiten verzichtet, um den anderen zu fördern, so wie es im Philipperbrief steht: Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und der Kirchenvater Augustinus hat es mit wenigen und einfachen Worten so auf den Punkt gebracht: In notwendigen Dingen Einheit, in fraglichen Dingen Freiheit, in allen Dingen Liebe. Ja, an der Stelle möchte ich auch etwas Grundsätzliches sagen zur Einheit der Gemeinde. Und lehrmäßig finden wir das konzentriert im Epheserbrief. Und dort wird diese Einheit im Geist im Kapitel 4 wie folgt beschrieben: Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, eine Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Und sinngemäß auch im ersten Korintherbrief im Kapitel 12: Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie. Und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Diese grundsätzliche Einheit unter den Gläubigen kann nur durch Gott selbst geschaffen werden. Wir können sie nicht durch gleiche theologische Ausrichtung, durch Gemeindeordnungen, Vereinssatzungen oder dergleichen herstellen oder gar zwingen. Auch selbst wenn wir eine von allen anerkannten und mitgetragene Glaubensgrundlage und ein Gemeindeverständnis haben, ist das noch keine Garantie für die Einheit der Gemeinde. Peter Schrauch hat es einmal so formuliert: Es gibt eine innere Einheit und Verbundenheit in Christus, die nicht das Ergebnis menschlicher Bemühungen ist, sondern Schöpfung des Heiligen Geistes. Ich denke, das macht das Wesen dieser Einheit aus. Es ist etwas von Gott Geschaffenes, es ist eine Schöpfung des Heiligen Geistes. Und wir können diese Einheit nicht herstellen. Aber das heißt nicht, dass wir zu dieser Einheit nichts beitragen könnten. Wir sind aufgefordert, diese Einheit zu pflegen und zu bewahren. So ermahne ich nun euch, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Das ist unser Auftrag, unser Beitrag, den wir leisten können, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Steht auch im Epheser Kapitel 4. Und warum ist es so ein inniger Wunsch unseres Herrn, diese Einheit zu wahren? Weshalb diese Aufforderung? weil unsere Gemeinde, unsere dabei in Anführungszeichen, nicht unsere Gemeinde ist, über die wir bestimmen oder verfügen könnten, sondern seine Gemeinde, sein teuer erkauftes Eigentum, sein Leib, an dem wir Glieder sind und er das Haupt. Und wenn wir uns das vor Augen halten, dann steht, wenn wir von Einheit reden, nicht mehr unser Wunsch nach Einheit der Gemeinde im Mittelpunkt, sondern das Wohlbefinden und die Unversehrtheit seines Leibes. Und dann sieht die Sache schon anders aus und dann erscheint diese Frage der Einheit unter einem ganz anderen Blickwinkel. Im ersten Johannesbrief schreibt Johannes, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. 1. Johannes 4, 20. Und so betrachtet, bedeutet Liebe zur Einheit, Liebe zum Herrn und zu denen, auf denen seine ganze Liebe ruht, für die er alles gegeben hat. Und wenn jemand sagt, dass Jesus Christus der Herr seines Lebens sei und ihm die Gemeinde und deren Einmütigkeit gleichgültig ist, dann ist er mit diesen Worten ein Lügner. Wenn uns die Einmütigkeit der Gemeinde nichts wert ist und wir nicht bereit sind, dafür zu kämpfen und dafür zurückzustecken, Opfer zu bringen, dann verletzen wir unseren Herrn, weil uns das nicht wichtig genug ist, was ihm das Wichtigste ist. Wie können wir nun ganz konkret die Einheit der Gemeinde bewahren und fördern? Oder andersrum gefragt, was gefährdet konkret die Einmütigkeit der Gemeinde? Ich denke, da könnte man viel dazu sagen. Ich möchte drei Dinge herausgreifen, die mir da wichtig erschienen sind. Ein wesentlicher Beitrag zur Einmütigkeit der Gemeinde ist, dass wir uns wirklich als ein Glied am Leib sehen und nicht nur theologisch zustimmen, sondern ganz praktisch. Dass wir uns in die Gemeinde einbringen, in der Gemeinde dienen, unserem Bruder, unserer Schwester dienen. Dazu eine nette Geschichte. Die Werkzeuge des Tischlers waren zu einer Besprechung zusammengekommen. Der Hammer wurde zum Leiter gewählt. Doch schon bald musste er von den anderen Werkzeugen hören, dass er sein Amt niederlegen solle, da er zu grob und zu lärmend sei. Mit gekränkter Miene bemerkte der Hammer, dann muss auch der Hobel gehen, seine Tätigkeit ist immer so oberflächlich. Schön, sprach der Hobel, dann wird auch der Bohrer gehen müssen. Er ist als Persönlichkeit so uninteressant und leistet niemals aufbauende Arbeit. Der Bohrer meinte beleidigt, gut, ich gehe, aber die Schraube auch. Man muss sie immer drehen und drehen, bis man mit ihr zum Ziele kommt. Wenn ihr wollt, gehe ich, sprach die Schraube gekränkt. Aber der Zollstock ist doch viel ärgerlicher. Er will über alles urteilen und alle müssen sich nach ihm richten. Der Zollstock klagte daraufhin über das Schmirgelpapier. Solche rauen Manieren wollen wir nicht. Und immer die Reibereien mit anderen Leuten gefallen uns nicht. Während sich die Werkzeuge beklagten und übereinander entrüsteten, trat der Tischler in die Werkstatt, band sich die Schürze um und fing an, mit den Werkzeugen zu arbeiten. Er schuf eine wunderbare Kanzel, von der aus den Menschen das Evangelium gepredigt werden sollte. Ich denke, es ist klar, was diese Geschichte sagen will. Lassen wir uns doch bereitwillig und freudig als Werkzeuge in der Gemeinde gebrauchen. Lasst uns gemeinsam an dieser Kanzel mitbauen, von der aus das Evangelium verbreitet wird. Kaum etwas mehr verbindet als gemeinsame Arbeit für diese große Sache und zu sehen, wie das Werk wächst und Frucht bringt. Der Dienst bewahrt auch vor destruktiver Kritik, vor negativem Rumnörgeln an der Gemeinde oder einzelnen Geschwistern. Und nicht umsonst gibt es das Sprichwort, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Und so verwundert es nicht, wenn in den Gemeinden manchmal die Geschwister bei Kritik und Opposition an vorderster Front stehen, die sonst das ganze Jahr über kaum oder gar nicht zu sehen sind, wenn es um Dienste geht. Auch ist es nicht besonders förderlich, aus einer distanzierten Position vom Rand der Gemeinde aus ständig Kritik zu üben, weil man sich vielleicht als der einsame Rufer in der Wüste oder als einer der wenigen versteht, die noch wissen, wie man es eigentlich richtig machen müsste. Deshalb, wenn dir die Einmütigkeit deiner Gemeinde wirklich am Herzen liegt, dann lass dich einbringen, dann lass dir auch etwas sagen und dann bring dich hier ein. Ein zweiter Punkt, Offenheit und Ehrlichkeit im Umgang miteinander. Das hört sich gut an und ist auch einleuchtend, aber in der Realität sieht es eben manchmal anders aus. Dazu heißt es im 1. Johannesbrief 1 ab Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Nach diesem Vers entsteht Gemeinschaft dadurch, dass wir voreinander im Licht wandeln. Das heißt, offen und ehrlich miteinander umgehen, nichts verborgen halten, was diese Gemeinschaft trüben könnte, bis dahin voreinander unsere Sünden zu bekennen. Wie viel ungute Stimmung, wie viel Gerüchte, wie viel Reibungsverluste und wie viele Verletzungen könnten wir vermeiden, wenn wir diesen Vers mehr beherzigen würden? Deshalb lasst uns den Mut fassen, voreinander ehrlicher zu werden, vielleicht Masken abzulegen, eingeübte Rollen aufzugeben, die Angst aufzugeben, uns zu outen, wie man heute sagt, und so zu zeigen, wie wir wirklich sind. Dabei werden wir entdecken, dass wir alle in einem Punkt gleich sind. Nämlich, dass wir schwache und unfähige, aber erlöste Sünder sind. Wir können dabei nichts verlieren, sondern nur Gemeinschaft miteinander gewinnen. Und ein dritter Punkt, unsere Geschwister und die Gemeinde mit den Augen unseres Herrn sehen. Wie schnell sind wir dabei, unsere Geschwister nach unseren Maßstäben zu beurteilen und in irgendwelche Schubladen zu stecken? Aber versuchen wir doch einmal, unsere Geschwister mit den Augen Gottes zu sehen, der in ihr Herz schauen kann und weiß, was er mit ihnen noch vorhat. Er hat deinen Bruder, deine Schwester in deine Gemeinde gestellt, weil er sie zu einem Nachfolger Christi machen will, weil er sie verändern, geistlich wachsen und reifen lassen möchte und sie, genauso wie dich, in sein Ebenbild umgestalten möchte. Und du bist aufgefordert, bei dieser Entwicklung Geburtshelfer und Wegbegleiter zu sein, indem du dir vor Augen hältst, was der Herr aus jedem Glied der Gemeinde machen möchte. Sei kein Aufhalter und Bremser, indem du dich jetzt mit den sichtbaren Schwächen des anderen beschäftigst und sie in deinem Herzen verurteilst. Denn Gott hat es mit seinen Leuten auch so gemacht, dass er das gesehen hat, was aus diesen Leuten noch werden soll. Zum Beispiel im Alten Testament, ein Gideon wurde mit folgenden Worten berufen, gegen den Midianiter zu kämpfen. Im Buch Richter Kapitel 6, da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. War Gideon zu diesem Zeitpunkt ein tapferer Held? Ganz bestimmt nicht. Er selbst sagte, seine Sippe war die geringste im Stamm Manasse und er selber war der kleinste in seiner Familie. Aber Gott hat gesehen, was aus diesem Gideon noch werden würde, was er noch für den Herrn tun könnte. Und wenn wir schauen, was Jesus bei seiner ersten Begegnung zu Petrus gesagt hat, oder Simon damals, Jesus aber sah ihn an und sprach, du bist Simon, Jonas Sohn, du sollst Kephas heißen. Kephas kommt von dem aramäischen Wort Kepha und das heißt Stein oder Fels und daraus ist es auf Griechisch der Petrus geworden. Und gleich beim ersten Mal, als Jesus ihn trifft, sagt er zu ihm, du sollst Fels heißen. War Petrus zu diesem Zeitpunkt ein Fels im Reich Gottes? Wir wissen, dass es nicht so war. Aber Jesus sah, dass er zu diesem Felsen werden würde. Er sah in ihm das Potenzial, das geistliche Entwicklungspotenzial, das Petrus hatte. Und so sollten wir uns auch untereinander betrachten und gegenseitig fördern, ermutigen und begleiten. Ja, wie vorhin schon erwähnt, gäbe es noch viel zu sagen, wodurch wir Einheit der Gemeinde bewahren und fördern könnten. Am leichtesten merken wir uns aber, denke ich, die einfachen Dinge, und deshalb zum Schluss noch eine einfache Wahrheit, die ich euch demonstrieren möchte anhand dieses Dreiecks. Stellt euch vor, hier stehst du und da unten steht dein Bruder, deine Schwester in der Gemeinde. Hier oben steht Jesus Christus als Haupt der Gemeinde. Und ihr beide hier unten wollt euch näher kommen. Ihr wollt geistlich zusammenwachsen. Ja gut, wie stellen wir das jetzt an? Klar, wir können miteinander reden. Wir können schauen, dass wir miteinander klarkommen. Wir können uns gegenseitig vergeben. Wir können vieles miteinander tun. Und das ist auch sicher wichtig und richtig. Aber was ist der direkte? Was ist eigentlich der geistliche Weg? Der geistliche Weg ist der, dass wir uns von hier auf Gott zubewegen, dass wir auf Gott zuwachsen. Und wenn es der andere auch tut, wenn er sich Gott nähert, zu ihm hinwächst, was passiert dann? Irgendjemand eine Idee? Wenn beide sich auf Gott zubewegen, genau, sie kommen sich automatisch näher. Je weiter wir uns auf Gott zubewegen, desto kleiner wird hier der Abstand, der zwischen den beiden ist. Und ich denke, das ist ja der grundlegende Weg, wie wir zusammenwachsen können in der Gemeinde, ja, wie wir diese Einmütigkeit in der Gemeinde bewahren können. Und so heißt es auch noch einmal im Epheser 4, damit wir nicht mehr Unmündige sein, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Und darum geht es, liebe Geschwister, immer weiter hinzuwachsen zu ihm, unserem Herrn, dem Haupt der Gemeinde. Und dann werden auch wir, du und dein Bruder oder deine Schwester, immer mehr zusammenwachsen zu einer einmütigen Gemeinde. Amen.